So baut Brandenburg. Ich bin Bettina Dessol, gebürtige Brandenburgerin, und mein Herz schlägt fürs Bauen. In meinem Podcast Stadtland Bauen Brandenburg geht es um das Leben in Stadt und Provinz zwischen Backstein und Plattenbau. Ich unterhalte mich mit den Menschen, die ihre Region gestalten. Von innovativen Unternehmen über Netzwerke hin zu engagierten Initiativen und spannenden Konzepten. Meine Gäste reden über Regionalentwicklung, Infrastruktur, über Bauen, Wohnen und die Schönheit einer Region und darüber, was sie ausmacht und wer sie belebt und entwickelt. Die Brandenburger und Brandenburgerinnen. Der Podcast aus der Region für die Region. Also hört rein und entdeckt mit mir Brandenburg, damit aus Oh Gott, ein Oha wird. Viel Spaß. Mit meiner neuen Folge begebe ich mich mal wieder auf die Spuren des Betons. Und ich bin in Bernau, in einer Produktionsstätte, in einem Labor, und zwar von Ecolocked. Bei mir zu Gast, vor mir und mir gegenüber, sitzt Tuan Wang. Du bist verantwortlich bei Ecolocked für Strategie und Kommunikation. Herzlich willkommen und schön, dass du bei mir bist.
Ja, hi Bettina, schön, dass ich heute dabei sein darf und dass du uns auch in unserer wunderschönen Produktionsstätte hier besuchen kommst.
Sehr schön. Ja, einmal auch an dich oder an euch vielen Dank, dass ihr eure Produktionsstätte einfach auch öffnet für Leute, um zu zeigen, was machen wir hier eigentlich. Und damit gebe ich mal an dich weiter und frage, was macht Ecolocked? Ich habe neulich mal so einen Begriff wie schwarzen Goldstaub in den Raum geworfen.
Das wird jetzt komplex. Nein, ich versuche das so weit wie möglich runterzubrechen. Also Ecolocked selbst ist eine Firma, die wurde 2021 gegründet von Steff, Mario und Michael. Und wir sind ein Berliner Startup. Das heißt, wir sind verstehen uns als Impact-Startup, was dabei einen Beitrag leisten möchte, das Thema CO2, das Thema Klimawandel aktiv anzugehen. Und wir haben uns insbesondere ein sehr, sehr dickes Brett ausgesucht, was wir bohren wollen, nämlich die Beton- und die Bauindustrie. Eine sehr spannende Branche. Ich komme selber auch aus diesem Bereich, habe 4 Jahre bei einem anderen Startup gearbeitet, was im Beton unterwegs war, habe dieses Baumaterial unfassbar lieben und schätzen gelernt. Und ja, freue mich, dass wir darüber sprechen. Und bei Ecolocked ist es tatsächlich das Ziel, dass wir eine Lösung anbieten, ein CO2-negatives Material entwickelt haben, was im Beton eingesetzt werden kann und was damit dann Gebäude zu Kohlenstoffsenken transformieren kann.
Bevor wir gleich noch mal zum Detail des der Technologie oder des Produkts kommen, frage ich dich mal, welche Mythen über, Klammer auf, klimafreundlichen, Klammer zu, Beton nerven dich eigentlich am meisten, jetzt wo du so lange schon in der Betonwelt unterwegs bist?
Genau, ich glaube, an Mythen würde ich sagen, ist es ein Thema, dieses Schwarz-Weiß-Denkerei. Ich glaube, letztendlich ist der Baustoff in seiner Art und Weise, wie er eingesetzt wird, wie er besteht, einzigartig. Das heißt, Beton ist ein Material, was unersetzlich ist. Und alle, die was anderes behaupten, würde ich sagen, kennen sich in dem Bereich nicht so gut aus. Die Zuhörerin kann ja um sich schauen und die Wände wahrscheinlich, die Personen gerade umgeben, bestehen aus Beton. Und Beton hat einfach auf Grundlage der Eigenschaften, der Dauerhaftigkeit, der Robustheit dieses Materials, wirklich Eigenschaften, die kein anderes Material so in der Form hat. Und unsere Städte bestehen ja auch daraus. Ich sage immer gerne, dass es das Fundament unserer Zivilisation eigentlich ist, weil Beton nach Masse und Wasser das meistverwendete Material unseres Planeten ist. Und deswegen stört mich immer so ein Mythos, wenn man sagt, ja, wir sagen, Beton ist over und es soll nie wieder Beton eingesetzt werden, der Beton ist ganz böse, weil das einfach nicht stimmt. Wir brauchen es für Infrastruktur, wir brauchen es für Hochbau, wir brauchen es für Windkraftanlagen, die beispielsweise, wo das Fundament aus Beton besteht. Und hier müssen wir ganz pragmatisch einfach umgehen. Also da, wo es reduziert werden kann, da, wo wir unterschiedliche Betone einsetzen, da sollten wir das auf jeden Fall machen. Nachhaltiger werden ist das Ziel. Da, wo man mehr auch im Bestand baut, wo man Beton einsparen kann, das sollten wir auch machen. Aber letztendlich geht es auch darum, ehrlich mit diesem Baustoff umzugehen, auch nicht ihn in den Himmel zu loben, weil er kommt mit den Problemen. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden das wissen. 8% der globalen CO2-Emissionen bedeutet, wenn die Betonindustrie und Zementindustrie eine Volkswirtschaft wäre, wäre das nach China und den USA der drittgrößte Emittent der Welt. Und dementsprechend kommt das Material einfach mit einem gewissen Rucksack. Aber wir glauben daran, dass es auch Lösungen gibt, um diesen Rucksack so klein wie möglich zu machen.
Und zu diesem Rucksack kommen wir jetzt, oder wie ihr ihn vielleicht leichter oder besser gefüllt machen wollt. Und zwar, wie beschreibe ich das denn jetzt eigentlich? Ihr seid einfach keine Betonköpfe, sondern ihr macht die Sache etwas geschmeidiger. Sprich, ihr entwickelt etwas oder ihr arbeitet mit, sag's nochmal, schwarzem Goldstaub. Was ist das? Was macht ihr?
Also schwarzer Goldstaub, wunderbarer Begriff, hatte ich so in der Form noch nicht gehört, aber schon viele Begrifflichkeiten. Das heißt, was wir machen, ist eigentlich das, dass wir zwei Industrien, die bisher wenig miteinander zu tun hatte, miteinander verbinden. Das ist, was ich eingangs erwähnt hatte, die Betonindustrie auf der einen Seite und davor geschaltet die sogenannte Biokohleindustrie. Und Biokohle ist ein sehr spannendes Material, weil es aus Biomasse-Reststoffen besteht. Also alles, was einen biogenen Ursprung hatte, Pflanzenreste, Holzreststoffe, Lebensmittel, all das, was als Biomasse abfällt und als Abfallprodukt entsteht, kann theoretisch zur Biokohle produziert werden. Wie läuft das ab? Also es gibt ein Verfahren, das heißt Pyrolyse. Da wird dann in einem mehrstufigen Prozess unter hoher Hitze und unter Ausstoß von Sauerstoff wird Biomasse in verschiedenen Schritten zu so einem kohleartigen Material verkohlt. Das sieht dann auch aus wie die Grillkohle, die man sich irgendwie im Sommer auf den Grill schmeißt, hat aber eigentlich einen deutlich größeren Mehrwert, weil dieses Material hochkohlenstoffhaltig ist. Unsere Biokohle, die wir einsetzen, hat 80-85% reinen Kohlenstoff. Und bisher wurde dieses Material sehr viel in der Landwirtschaft eingesetzt, um beispielsweise die Bodenqualität zu steigern. Das ist ein guter Ansatzpunkt in der Landwirtschaft. Wir haben aber festgestellt als Unternehmen, und das ist auch Teil unserer DNA, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Biokohle der Beton- und Bauwelt öffnen, weil das Material Biokohle eben auch mit einem gewissen funktionalen Mehrwert kommt. Einerseits bringt es bestimmte Eigenschaften in den Beton ein, die interessant sind.
Welche Eigenschaften sind es denn? Kannst du das jetzt schon sagen?
Ja, genau.
Oder nehme ich deinen Fluss da?
Genau, nee, auf jeden Fall. Also es ist zum Beispiel, dass der Beton generell leichter wird, was es ihn attraktiv oder interessant macht für Leichtbetonanwendung. Da diskutieren wir auch mit verschiedenen Partnern gerade, wie wir das nutzen können. Die Wärmedämmungseigenschaft wird besser. Also es gibt positive Eigenschaften. Zur Realität gehört aber auch, wenn hier ein Zuhörer oder eine Zuhörerin aus der Betonindustrie ist, dass es natürlich auch negative Eigenschaften gibt. Das heißt, es bringt eine gewisse Fluktuation in den Qualitätsschwankungen in das Produkt mit rein. Und der größte Mehrwert natürlich, bezüglich des Themas Klimawandel. Das Material, weil es so kohlenstoffhaltig ist, speichert es enorm viel CO2. Das heißt, rein vom Verständnis her, wenn diese Biomasse, die ja sonst in dem Fall verbrannt werden würde, beispielsweise als Abfall, da würde das CO2 ja wieder austreten. Indem ich ja Biokohle hergestellt habe, habe ich das da eingeschlossen. Das heißt, ein Kilo Biokohle speichert bis zu 3 Kilogramm CO2. Und wenn ich das dann eben im Beton auch einsetze, kann ich damit die eingangs erwähnte Mission, nämlich Gebäude zu Kohlenstoff senken, verwandeln, erreichen. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Ansatzmöglichkeit, weil dazu gehört auch, wenn man sich anschaut, wie es momentan auf der Welt läuft, sieht man klar, dass die natürlichen Kohlenstoffsenken, wie unsere Wälder und unsere Ozeane, in der Weise nicht mehr so gut funktionieren aufgrund verschiedenster Umstände. Und wir müssen halt künstliche Kohlenstoffsenken schaffen. Und wir glauben daran, dass der Gebäudesektor solch eine sein kann.
Dann habe ich jetzt gleich zwei Fragen und zwei Richtungen, die mir in den Sinn kommen. A, wie kommt man darauf? Ist das eine Zufallsentdeckung? Wer ist eigentlich euer Team? Wer steht dahinter und hat gesagt, da machen wir mal in Biokohle?
Genau, unsere Gründer und Gründerinnen, die kommen nicht aus dem Bereich Biokohle, also die haben jetzt keinen Biokohlebetrieb oder sonstiges, sondern die kommen sehr viel aus dem Bereich Impact, Nachhaltigkeit, Beratung und haben sich Technologien angeschaut, die besonders attraktiv sind, um eben die Nadel zu bewegen. Das heißt, einen signifikanten Beitrag im Kampf gegen die Klimakrise auch zu leisten. Und insbesondere hat man sich dann am Anfang, Michael, Mario und Steff haben sich dann angeguckt, welche Technologie im Bereich CO2-Entnahme, das heißt, ich nehme CO2 aus der Atmosphäre und speichere es irgendwo, welche Technologie ist hier besonders attraktiv? Und dann kam man schnell auf das Thema Biokohle, weil das eigentlich die Haupttechnologie im Bereich CO2-Entnahme ist. Und dementsprechend kam man dann darauf, es gab auch keinen Baufokus, sondern man hat dann geguckt, okay, wo kann ich dann große Mengen dieser Biokohle speichern, langfristig dauerhaft speichern. Dann kam man auf die Bauindustrie und mittlerweile sind wir über 20 Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen, also wirklich Leute mit Top-Knowledge und Wissen über das Thema Biokohle. Leute wissen, wie die Wertschöpfungskette funktioniert. Leute aus unserer Produktion, die wir uns anschauen. Leute, die wissen, wie man Beton herstellt aus der Betontechnologie, aus dem Betonlabor. Das heißt, wir haben da wirklich ein Sammelsurium an verschiedenen Expertinnen und Experten zusammengebracht.
Und dann kommen wir mal zu eurem kleinen Kreislauf, nenne ich es mal. Und zwar, ihr habt natürlich das Wissen und ihr entwickelt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu eurer Produktionsstätte und eurem Labor hier in Bernau. Beeindruckend. Also eine große Halle, viele Säcke, wo dann Material kommt und geht und gepresst und gerüttelt und geschüttelt wird. So nenne ich es jetzt mal einfach. Vielleicht versuchst du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ja, diese eine Maschine, die da im Raum steht und diesen Stoff nochmal herstellt oder ihr bekommt ja erstmal was geliefert. Dann produziert ihr was und dann geht's wieder nach draußen. Wie funktioniert euer Kreislauf?
Genau, sehr gerne. Die Zuhörerschaft kann sich einfach mal vorstellen, dass sie Kohle in der Hand hat, ganz normale Kohle. Und wir wollen die ja im Beton einsetzen. Was würde passieren, wenn ich diese Kohle einfach mahle und in den Beton reingebe? Dann würde das System Beton, also der Beton selbst, große Probleme bekommen. Ich sage immer so gerne umgangssprachlich, dass Beton schon so ein kleines Sensibelchen ist und das stimmt auch. Das heißt, Beton ist ein, muss man sagen, auf dem Papier ein deutsches Ingenieursprodukt oder generell ein Ingenieursprodukt und wir versuchen immer wieder die gleiche Qualität zu schaffen. Aber wir haben es mit Ressourcen zu tun, die nicht immer gleich sind, sondern die unterschiedlichste Qualitäten haben. Ein Hauptanteil von Beton ist zum Beispiel der Sand und der Kies. Und jeder, der mal irgendwie eine Hand mal in den Sandkasten reingegriffen hat und die andere Hand woanders, sieht ja, dass die Gesteinskörnung und die Sandkörnung auch anders ist. Das heißt, jede Charge, die ich nutze, ist anders. Und das bringt natürlich eine gewisse Schwankung auch mit in den Beton hinein. Ähnliches auch mit dem Zement, den ich einsetze. Der ist auch immer mal wieder anders qualitativ betrachtet. Und dann habe ich äußere Witterungsbedingungen noch. Zum Beispiel ist es gerade minus 10 Grad, wenn ich den Beton herstelle, ist es 30 Grad, dann härtet der schneller aus, ist langsamer. Also es gibt ganz, ganz viel, was den Beton beeinflusst. Und wenn ich Biokohle als nochmal neues Material in den Beton so geben würde, würde es qualitativ herausfordernd sein. Und dann würde uns wahrscheinlich der Betonhersteller sagen, nee, wollen wir nicht, das ist alles zu kompliziert, weil wir wollen ja den Auftrag auch erfüllen. Wir wollen ja den Beton ausliefern, sodass die Baufirma das gut einsetzen kann. Und genau deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Zwischenschritt, der aus dem Rohmaterial, das, was du gesagt hattest, angeliefert wird und das daraus in verschiedenen Schritten eben den Zuschlagstoff, also den Stoff, der in den Beton kommt, so weit wie möglich qualitativ vereinheitlicht, homogenisiert, prozessiert. Und das macht die Anlage. Also wir kippen sozusagen unser Rohmaterial rein. In den verschiedenen Schritten wird daraus ein Pulver. Wir haben dann festgestellt, dass man aufpassen muss, wenn es ein sehr trockenes Pulver ist, dass eine Staubexplosion droht, ähnlich wie im Bäckerbetrieb zum Beispiel, ne, mit dem Mehl. Das heißt, das Material wird dann mit einer hohen Feuchtigkeit noch angereichert, sodass das nicht dazu kommt. Dann hatten wir noch Feedback bekommen von Betonherstellern, dass wenn man den Sack dann aufmacht, alles rausstaubt und schwarz wird, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen einen neuen Schritt einführen, nämlich das Ganze als Granulat verarbeiten, was sich dann im Beton auflöst. Und so sind wir dann schrittweise immer näher an ein Endprodukt gekommen und jetzt sind wir so weit, dass wir auch zahlreiche Betonhersteller mit diesem Material ausliefern und die das ganz gut in ihre Produktion auch integrieren können.
Das höre ich ja jetzt schon sehr gerne, also zahlreiche Betonhersteller. Also zum einen die Frage, ihr seid ja in Bernau mit eurer Produktionsstätte. Wie kam es zu diesem Standort?
Genau, wir haben zwei Büros. Wir haben einmal ein Büro, da sitzen primär dann unsere Finanzabteilung, unsere HR-Personen, unsere kommerzielle Seite. Also ich sitze auch hier primär im Wedding und arbeite von hier aus. Und dann gibt es noch die Produktionsstätte, da sitzt dann unser Betonlabor und die Personen, die in der Produktion direkt arbeiten. Und der Hintergrund, warum wir in Bernau, war einfach, wir wollten was nah an Berlin haben, aber auch gleichzeitig, weil viele unserer Teammitglieder auch einen Brandenburg-Fokus haben, die in Potsdam wohnen oder anderweitig, haben wir nach Standorten gesucht, die eben attraktiv sind, wo dann aber auch Fläche zur Verfügung steht. Du siehst ja hier auch in der Halle, wie viel wir brauchen.
Das ist beachtlich. Mhm.
Genau, und auch tatsächlich zum Ziel, wenn wir erweitern, brauchen wir eine zusätzliche Fläche. Das heißt, wir planen natürlich so, dass wir sagen, jetzt brauchen wir erstmal X Fläche, aber wenn wir natürlich wachsen, müssen wir noch weitere dazu mieten und dann sind diese Hallen hier von Weber schon vorhanden. Und das war eigentlich dann der perfekte Match in dem Sinne, dass man gesagt hat, genau, super gut erreichbar, machen wir und können von hier das Material auch herstellen und auch deutschlandweit liefern.
Mhm. Was ich ja auch gelernt und gehört habe, ist ja, dass Beton doch durchaus ein sehr regionaler Stoff ist. Ne? Das, da kommen wir vielleicht mal dazu auch, dass ihr schon bereits mit Unternehmen auch zusammenarbeitet, die eure Kohle verarbeiten, die damit bereits, ich sag mal einfach ganz schön bauen. Und das finde ich wiederum auch beachtlich, dass man sie eher so raushört, die entwickeln, die machen da. Nee, es gibt Praxisbeispiele.
Wir haben, hatte ich dir erzählt, seit 2021 gibt es uns. Die ersten Jahre viel in Forschung und Entwicklung gebracht, die Produktionsanlage aufgebaut, geguckt, welches Material wie funktioniert. Wir haben über 70 verschiedene Biomassen getestet, also von Klärschlamm bis Holz bis Lebensmittelreste. Alle kommen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das ist ja auch klar, eine Holzreststoffe zum Beispiel sind ja von der Qualität her viel einheitlicher, weil es zumindest Holz ist, als jetzt Bioabfälle, die ja alles Mögliche drin haben können. Das heißt, wir haben ganz viel davon getestet. Wir haben dann in den ersten Jahren auch ganz viele Betonrezepturen entwickelt daraus und können jetzt immer ganz gut sagen, wenn du diese Biomasse reintust, was kommt am Ende qualitativ für den Beton raus? Und letztendlich ist das dann der erste Schritt gewesen und der zweite Schritt war dann, die kommerzielle Seite stärker zu adressieren. Und da haben wir uns, das freut uns sehr, sehr viele und gute Partner in den letzten Jahren gewonnen. Wir haben erst damit angefangen, auf Betonhersteller zuzugehen, die eher Bauteile im, das heißt nicht tragenden Bereich machen. Also zum Beispiel Galabau, Betonmöbel, die man ihr vielleicht in der Stadt irgendwo sieht.
Landschaftsbau, die nicht Galabau kennen. Genau. Also das Stadtmobiliar.
Stadtmobiliar, die Bänke, ne? Die sind ja aus Beton, wenn man sich mal umschaut in den Städten. In Potsdam stehen auch ein paar unserer Bänke. Pflastersteine, also all das, was qualitativ im Beton jetzt nicht super herausfordernd ist. Und da haben wir am Anfang ganz viel in Zeit investiert, das Produkt entwickelt und viele der Hersteller, wie jetzt zum Beispiel BNB, das ist
genau, Beton, Naturstein,
Babelsberg, ja genau. Mit denen haben wir dann auch ein CO2-neutrales Produkt entwickelt, weil wir eben große Mengen unseres Produktes reinmachen konnten mit dem Hersteller gemeinsam und dadurch, dass, was ich erwähnte, diese Wirkung 1:3 Speicherung von CO2 ist, gleicht dann eben das Material komplett den Fußabdruck des Zementes aus, der ja in dem Produkt auch eingesetzt wird.
Das heißt, BNB glaubt an euch.
Genau, BNB glaubt an uns und die vermarkten es auch nach außen. Die sprechen ja auch bewusst und gezielt damit Architekturbüros und so weiter an. Und das ist, glaube ich, ein spannender, einfach ein Use Case, dass beide Seiten das Thema gleichermaßen pitchen. Und gleichermaßen haben wir aber auch angefangen, dann mit Herstellern von Betondachziegeln zu sprechen. Wir haben mit Fassadenherstellern, mit Ortbeton und Transportbeton, also für den Zuhörer, die Fahrmischer, die sozusagen vom Werk zur Baustelle fahren und Fertigteile, also im Werk produzierte Teile. Und insbesondere bei Letzterem, da spielt eigentlich die Musik, weil das sind die großen Betonvolumen. Alleine der Betonmarkt sind 80% des gesamten Volumens ist reiner Transportbeton. Und das ist ein sehr, sehr regionales Produkt, muss man sagen. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wir sitzen in Bernau hier und hier ist eine Baustelle, dann wird das Transportbetonwerk in der Regel nicht länger als 30 Fahrminuten entfernt sein. Einfach weil auf dem Weg der Beton ja, Stichwort Sensibelchen, sehr stark seine Qualität verändert, der steift ja an, auch wenn die Drehtrommel sich dreht, verändert sich die Qualität und man muss schnell auf der Baustelle sein, sonst schafft man die Qualität nicht mehr, die bestellt ist. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wenn das interessant ist, dann sprechen wir mit den regionalen und lokalen Herstellern, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Da sprechen wir dann primär mit Betonherstellern und Biokohleherstellern, die sich auch so eine Anlage hinstellen wollen und dann können sie lokal für ihre Märkte solche Materialien auch produzieren.
Und ihr seid über die Möbel, über das Stadtmöbel ja schon nochmal hinausgegangen, oder? In einer Partnerschaft.
Ja, da sind wir sehr, sehr stolz auch drauf, weil das am Ende ist auch das, was in der Industrie für Glaubwürdigkeit sorgt. Pflastersteine und Möbel, das ist gut und wichtig, aber die großen Baufirmen schauen natürlich darauf, was macht mein Wettbewerber. Und wir haben dann in Partnerschaften mit Max Bögel zum Beispiel, einer Bauunternehmung, die sicherlich viele kennen, oder auch mit Markgraf, die Bauunternehmung und auch Fertigteile machen, haben wir in verschiedenen Pilotprojekten einerseits eine CO2-neutrale Bodenplatte gegossen mit unserem Material und auch Betonfertigteile, die vorproduziert wurden. Und die sehen wunderbar aus, die sind auch dunkel anthrazitfarben. Man sieht auch, dass da Nachhaltigkeit und dass da Kohlenstoff gespeichert ist. Und gleichzeitig haben uns diese Partnerschaften sehr viel Sichtbarkeit gebracht, weil danach dann viele Anfragen auch aus der Immobilien- und Bauseite kamen und gesagt wurde, ah, okay, wenn der das macht, wieso machen wir das nicht? Und dadurch entsteht jetzt so eine Dynamik, auf die wir uns auch freuen.
Das heißt also, ihr entwickelt euch immer weiter. Die Pilotprojekte, das läuft, das ist skalierbar. Das ist ja immer, sind ja immer so Begriffe, die man so in der Baubranche hört. Also ist es zertifiziert? Kann man das einsetzen? Wie ist es bei den Ausschreibungen? Also all diese großen Begriffe, die ja dann immer auch ein bisschen als Zweifel daherkommen. Welcher Wind weht euch da so entgegen, wo ihr, weiß ich nicht, euch verteidigen müsst oder noch mehr erklären müsst, damit die anderen sagen, okay, wir machen es auch?
Ich glaube, mehr erklären ist das gute Stichwort. Wir leben ja in Deutschland, ich würde sagen, dem Land der Regulatorik, was ich gar nicht negativ zwingend meine, weil letztendlich muss Beton und der Bausektor auch mit klaren Regeln unterlegen werden. Wir schaffen Orte, wo viele Menschen wohnen, Lebensorte, Arbeitsorte, und dementsprechend wollen wir ja nicht Situationen haben, wo Gebäude dann zusammenbrechen, wenn irgendwelche Aktivitäten oder Brände und so weiter. Das heißt, das ist hier wichtig, auch darauf zu gucken. Wir unterliegen ganz strengen Betonnormen, wie viel darf man wo reintun. Wir sind momentan über eine CE-Zertifizierung als Pigment zugelassen, also als farbliches Pigment, und dann darf innerhalb dieser CE-Zertifizierung im ganz normalen Betonkontext das Material zu einem gewissen Prozentanteil um die 8% Sand oder Zement ersetzen. Und da stellt sich dann nicht die Frage, darf man das, sondern das ist einfach innerhalb der Zertifizierung geregelt, auch für Europa schon. Das ist was, was uns freut. Wenn man darüber hinausgehen möchte, bei Markgraf war das jetzt das Beispiel, also man möchte noch mehr Material reinmachen, dann kannst du in der Regel heute über so eine Einzelzulassung gehen, die beantragen. Das kostet ein bisschen was, kostet ein bisschen Zeit, und dann kannst du das Material auch einsetzen. Und da ist es schon sehr positiv, dass viele Partner auch gewillt sind, diesen Schritt zu gehen und sagen, ja, nee, wir wollen nicht nur innerhalb der Zertifizierung bleiben, sondern wir wollen ein Innovationsprojekt machen. Aber ja, das ist die Frage, die immer kommt und die man auch klar beantworten muss. Ich glaube, eine andere Sache, wo Gegenwind vielfach kommt, ist natürlich der Preis. Das ist einfach eine Thematik, die nicht wegzudiskutieren ist. Unser Material ist momentan teurer.
Warum?
Einfach weil wir die Biokohle, die muss ja bezahlt werden, die kommt, aber wir haben natürlich noch einen Produktionsschritt mit der Anlage hier, wir müssen die Kosten der Anlage bezahlen, wir müssen das Personal bezahlen, die Prozessierung kostet natürlich auch Energie, und das muss letztendlich sich auch im Produkt widerspiegeln, und da sind wir momentan bei einem gewissen Preisaufschlag noch, den wir versuchen zu reduzieren, indem wir, wenn die Nachfrage deutlich steigt, dass wir dann auf einen Mehrschichtbetrieb umstellen und damit auch die Kosten nochmal signifikant reduzieren können. Das haben wir auch getan. In den letzten Jahren konnten wir die Kosten pro Tonne Material schon signifikant runterbringen.
Okay, einfach weil ihr Prozesse immer weiter optimiert.
Genau, wir Prozesse optimieren. Gleichzeitig hoffen wir aber auch, dass natürlich von Seiten des Marktes, also der Bau- und Immobilienbranche, in Zukunft die Bereitschaft besteht, für Nachhaltigkeit auch ein paar Euro mehr zu bezahlen, beziehungsweise auch vom Gesetzgeber. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die wir sehen. In Hamburg zum Beispiel auch die Einführung von oder Diskussion über CO2-Schattenpreise, wo nicht nur das reine Geld betrachtet wird, sondern auch bei der Ausschreibung geguckt wird, okay, wie viel CO2 pro Quadratmeter will ich schaffen? Und solche Regulatorik würde uns natürlich auch helfen, dass das Produkt dann wirtschaftlich attraktiver erscheint.
Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen den Blick in die Halle werfen, weil mich ja diese Maschine schon beeindruckt hat, und das ist ja auch nicht so ein Gerät von der Stange. Das habt ihr ja auch entwickelt, mitentwickeln lassen, und habt ja auch immer noch mehr Stellschrauben dran. Wie ich rausgehört habe, ist es eigentlich auch ein Prototyp, der wiederum eigentlich auch von anderen genutzt werden könnte. Ist das jetzt schon ein bisschen zu weit oder zu groß gesprochen? Also, dass man sagt, hier, Ecolog hat auch noch Produktionsmaschine hier. Wir verkaufen auch noch Produktionsmaschinen, oder bieten sie an? Oder
das ist tatsächlich eine ganz wichtige Vision. Mit dem wir nennen das Ecolocked Hub der Produktionsstätte in Bernau, fokussieren wir primär den deutschsprachigen Markt und vielleicht Nachbarländer an. Ergibt auch Sinn, die Transportwege sind verhältnismäßig kurz, reduziert auch Kosten dann. Aber wenn natürlich Anfragen jetzt aus dem globalen Süden kommen würden, Anfragen zum Beispiel aus Indien hatten wir ein paar, dann ergibt das natürlich keinen Sinn, das Material durch den halben Planeten zu schiffen. Dann würde es ja Sinn ergeben, Stichwort lokale Betonproduktion, Stichwort lokale Biomasse, das vor Ort zu haben. Und wir haben deswegen gesagt, Moment mal, wir haben in diesen Jahren so viel Entwicklung reingesteckt. Wir haben so viel Know-how aufgebaut. Wir haben auch so viele Fehler gemacht, die wir anderen bereitstellen können, damit sie diese Fehler nicht machen können oder müssen. Und dementsprechend sprechen wir gezielt jetzt gerade Biokohlehersteller auch aus allen Teilen des Planeten an, primär eben aus dem globalen Süden und sprechen mit ihnen darüber, okay, was bedeutet das, sich so eine Anlage neben der Biokohleanlage, die sie jetzt schon haben, hinzustellen? Wie kann ich mir den Betonmarkt damit erschließen, lokal in Nigeria oder in Indien? Und was bedeutet das dann auch aus wirtschaftlicher Attraktivität für mich, dass ich das dann tun kann? Und dementsprechend liefern wir dann auch das gesamte Know-how, sich so eine Anlage hinzustellen, aber auch eben die Daten. Dadurch, dass wir so viel Beton schon getestet haben, dafür, dass wir schon so viel Biomasse untersucht haben, die ganzen chemischen Untersuchungen, können wir diese Daten auch bereitstellen, damit der Hersteller direkt loslegen kann mit seiner Biomasse.
Was ist denn für euch jetzt aktuell die größte Herausforderung? Ich meine, wir reden hier beide miteinander, weil du, wie ich, wissen, darüber reden, das ist immer das Wichtigste, also die Aufklärungsarbeit, das haben wir ja schon mal gehört, aber was ist das, ja, die größte Hürde, die ihr gerade noch irgendwie überwinden müsst?
Sicherlich ist dabei das Thema Regulatorik. Wir sprechen ja auch viel mit den zuständigen Behörden darüber, was bedeutet der Einsatz von Biokohle oder biokohlebasierte Materialien im Beton. Da muss man die Bedenken auch der Betonwelt ernst nehmen, qualitativ und Schwankungsthemen, was ich erwähnte. Gleichzeitig geht es uns hier deutlich zu langsam. Und wir sehen da in anderen Ländern, dass es eigentlich viel mehr Drive gibt und auch viel mehr Offenheit gegenüber neuen Innovationen im Beton. Das heißt, das würden wir uns wünschen, dass das irgendwie nicht mehr zum Gegenwind kommt, sondern eher so zum Rückenwind wird, dass man schneller auch Projekte umsetzen kann. Weil wir erleben schon auf dem Markt, auch wenn das Thema Nachhaltigkeit im Bau jetzt nicht mehr so aktiv noch diskutiert wird wie vor 2-3 Jahren, erleben wir immer noch ein riesiges Interesse. Aber viele stoßen dann eben auf die Hürde, ja, wenn ich die und die Bauteile mache und eigentlich will ich mehr Material machen, dann stoße ich schnell darauf, dass ja alles wegen der Normenzulassung begrenzt ist. Und deswegen da auf jeden Fall eine stärkere Fokussierung darauf. Und gleichzeitig müssen wir ja gucken, dass wir als Start-up, wir sind ja dann Investoren finanziert mit Investorengeldern, dass wir dann auch die Umsätze zeigen, die dann auch dazu führen, dass wir weitere Finanzierungsrunden schaffen.
Das ist ja schon fast so ein Punkt, wenn ich sage, wenn du dir einen politischen Hebel wünschen könntest, welcher wäre es?
Boah, da gäbe es viele. Nein, also ich glaube, dass die Politik zunehmend auf das Thema Embodied Carbon, nämlich die grauen Emissionen schaut. Nicht nur darauf schaut, was an Emissionen im Betrieb eines Gebäudes emittiert wird, nämlich Heizen, Lüften, Klima, diese ganzen Themen, sondern auch stärker darauf schaut, was ist denn drin verbaut? Was bedeutet das Material für die Zukunft, für den Lebenszyklus? Wie viel Emissionen habe ich denn da mit Transport und allem drum und dran? Und der Fokus sollte sich viel stärker darauf fokussieren und dann solche Themen wie CO2-Schattenpreis, was ja teilweise im Verantwortungsbereich von Kommunen oder auch den Bundesländern liegt, damit wäre dann ein deutlich größerer Treiber auch zu sehen, dass tatsächlich jeder, der irgendwie baut, sich immer damit beschäftigen muss, was sind die Grenzwerte oder wie viel CO2 möchte ich denn emittieren, darf ich emittieren und was kostet mich das Ganze?
Bevor wir jetzt, glaube ich, gleich dann, also es ist ein unerschöpfliches Thema, das höre ich schon raus und ich höre vor allem bei dir auch, ja, es ist der Beton, der dich fasziniert oder vor allem, wie man ihn auch verändern oder euch fasziniert, wie man ihn verändern, anpassen, besser machen kann. Wir haben eben auch diese Frage Neubau und Bestand. Seid ihr stärker dann für das Neubauen oder auch relevant für Bauen im Bestand?
Wir sind natürlich, die großen Betonvolumen finden im Neubau statt. Wenn man im Hochbau neu baut, ist das natürlich für mehr Material dann auch möglich, ist da einzusetzen. Nichtsdestotrotz sehen wir ja die Entwicklung auch in Deutschland, insbesondere in Europa. Die ist aber anders im globalen Süden zum Beispiel. Also da spricht man nicht über Bauen im Bestand, da baut man neu. riesige neue Infrastrukturprojekte, riesige Wohnsiedlungen, die da aus dem wirklich aus dem Boden gestampft werden. Aber in Europa sehen wir die Entwicklung, die ist ja auch gut so, dass wir schon eine bebaute Umwelt haben und jetzt immer mehr dann auch darum gehen, es sie dann ein bisschen mehr zu enttüchtigen, vielleicht auch mehr stärker umzunutzen. Und das begrüßen wir auch. Das sind ja am Ende verschiedenste Bausteine. Also es geht ja bei der Bauwende nicht darum, irgendwie eine Lösung hochzuloben, alle anderen zu verdammen, sondern alle Lösungen im nachhaltigen Bauen haben ihre Existenzberechtigung. Man soll mehr mit Holz bauen. Holz bauen bedeutet aber auch häufig Holzhybrid, also Holz und Beton bauen, weil der Bodenplatte wird immer aus Beton sein oder bestimmte Fertigbauteile. Im Beton selbst geht es darum, einen CO2-optimierten Zement schon zu nutzen. Es geht darum, unser Material noch zu nutzen. Da kann man deutlich runtergehen. Gleichzeitig gilt es darum, Primärressourcen einzusparen, das heißt Sand und Kies nicht mehr abzubauen, sondern vielleicht Recyclingmaterial zu benutzen. Es geht darum, weniger Material generell einzubauen, indem ich einfach schaue, okay, wo kann ich das Material effizienter einsetzen. Und dann geht es natürlich generell auch darum, weniger zu bauen und damit auch Beton generell einzusparen. Und wenn man diese ganzen verschiedenen Ansätze dann zusammenbekommt, dann kommt man auf eine sehr gute Rechnung hin zu einer Transformation dieser Bauwelt, wo es eben nicht nur um das Neubauen geht. Und wir glauben auch daran, dass auch im Bauen im Bestand unsere Lösung interessant ist, weil da werden auch noch Betonmengen eingesetzt oder im Infrastrukturbau, der gebaut wird, die Energiewende durch die Windkraftanlagen, die ich erwähnte, da werden trotzdem die Mengen benötigt und da könnten wir auch tiefer reingehen.
Was ich ja sehr mag, war dein Plädoyer eben für die Vielfalt der Technologien, der Baustoffe, weil ich denke, dass wir uns da einig sind, dass das nicht nur mit der einen Lösung funktionieren wird. Insofern denke ich, ihr seid da ein sehr guter Baustein. Das Zweite, was ich nochmal sagen möchte, ist, ich lade ja immer gern nach Brandenburg ein und ich glaube, man kann ganz gezielt mal nach Potsdam fahren und sich einfach mal diese Buchstaben mitten in der Stadt angucken, weil man jetzt ja überall so sieht, diese großen, da steht Potsdam. Die sind von BNB, glaube ich, ne? Und genau mit eurem Stoff hergestellt. Ja. Die leuchten da schön rot, also die haben da noch was drüber bekommen. Kurzes letztes Statement. Stadt, Land, Bauen, Klammer auf Brandenburg, Klammer zu. Weil ich ja höre, ihr seid ja nicht nur in Brandenburg unterwegs, außer dass natürlich die Idee dort reift oder hergestellt wird. Dein Wunsch, deine Hoffnung, dein Statement?
Stadt und Land gleichermaßen wichtig. Überall wird Beton eingesetzt. Große Mengen natürlich in der Stadt, in urbanen Gebieten eher, aber auch im ländlichen Raum ist es ein vielfach genutztes Material, sei es vom Häuslebauer eben, sei es bis zur Infrastruktur oder auch im Hochbau. Und dementsprechend, ja, ich bin persönlich ein Fan vom ländlichen Raum. Ich komme ja auch aus der Region Hannover, also es ist auch eher eine etwas ländlichere Region. Und ich finde es einfach faszinierend, wenn man hier unterwegs ist und man spricht mit lokalen Betonherstellern, man spricht auch mit lokalen Herstellern von Biokohle oder Biomasse und die sind interessiert an dem Thema, die sind an den Themen dran. Manchmal sind sie sogar schneller mal dran und sagen, ja, wir machen mal was, als vielleicht die Großstädter, die dann sagen, ah, da gibt es so viele Probleme. Und dementsprechend freue ich mich auch immer, zum Beispiel im ländlichen Raum mit dem Mittelstand zu sprechen und vor Ort dann zu gucken, wie können wir ganz konkret einfach mal ins Doing kommen und mal anfangen, das Material auszuprobieren. Und dementsprechend, ja, es ist beides wichtig. Stadt, Land, wir sprechen mit allen und wir freuen uns immer drauf.
Sehr schön. Also miteinander und immer mal den Blick in den ländlichen Raum werfen. Das finde ich ja sowieso immer sinnvoll. Und ich drücke euch die Daumen, dass es weitergeht, so gut weitergeht, dass ihr weiter Projektpartner findet, die sagen, okay, wir machen einfach mal mit euch, um zu zeigen, es geht was, wir haben eine Stellschraube. Ich wünsche euch viel Glück und ja, macht eure Türen weiter wieder auf. Ich weiß, es ist ein zusätzlicher Akt, auch nochmal Menschen durch die Hallen zu führen. Es kostet euch Zeit und ja, viel Gespräche, aber das fand ich sehr schön. Und meldet euch gern bei Hoang und Ecologt und sie werden euch zeigen, was man mit schwarzem Goldstoff machen kann. Ich bleibe jetzt bei den Vielen Dank, Hoang.
Vielen Dank und danke, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, auch deiner Zuhörerschaft in Brandenburg und das Thema mal zu erklären. Und wie gesagt, Bernau ist nicht weit. Potsdam mit dem Schriftzug ist nicht weit, dementsprechend gerne mal anschauen.
Das war eine neue Folge von Stadt, Land, Bauen, Brandenburg, der Podcast aus der Region für die Region. Konzept und Moderation Bettina Dessol, technische Beratung Benjamin Richter von Studio Lausche auf. Abonniert gern meinen Podcast und folgt mir für neue Bau- und Regionalgeschichten aus Brandenburg. Und wenn ihr Gast in meinem Podcast sein möchtet oder aber interessante Projekte kennt, die hier vorgestellt werden sollen, dann meldet euch bei mir. Meinen Kontakt findet ihr in den Shownotes oder unter www.bau-kultur-raum.de. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.